Deutschlandfunk Kultur Hörspiel.
Dieses Hörspiel erzählt eine wahre Geschichte. Die Vorgänge und Aussagen sind dokumentiert. Alle persönlichen Berichte gehen auf gerichtliche Zeugenvernehmungen der Nachkriegszeit und Interviews aus den 1990er Jahren zurück. Alle Orts- und Personennamen wurden geändert. Wir weisen darauf hin, dass das Hörspiel menschenverachtende Sprache enthält.
Im Westen Deutschlands, im rheinischen Schiefergebirge, liegt etwas abgelegen Ederswald. Ein Ort mit 7000 Einwohnern, umgeben von Wäldern und Weidelandschaft. Es gibt eine Hauptstraße, einen großen Supermarkt, ein Gymnasium, eine ungewöhnlich große Sparkassenfiliale. Auf den Hügeln über dem Ort stehen zwei große 60er-Jahre-Bauten. Die ehemaligen Kurkliniken. Am Ortseingang befinden sich die Werkhallen der Familienunternehmen, die der Gegend heute ihren Wohlstand ermöglichen. Durch die Ortsmitte fließt ein kleiner Fluss. Auf dem Grund kann man die Steine sehen. Überquert man den Fluss, kommt man zum Schlossberg, dem alten Teil von Ederswald. Hier stehen denkmalgeschützte Häuser mit dunklen Schieferfassaden. Ganz oben ist das Wahrzeichen des Ortes. Ein Barockschloss mit drei Türmen, einer Schlossmauer und einem Rosengarten. Hinter dem Schlossberg, am äußersten Rand des Ortes, liegt etwas versteckt das Nordviertel. Zwei schmale Straßen führen einen Hang hinauf, dann kleine Häuser, ein paar Holzschuppen, Gartendeko. Hinter den Häusern fällt die Böschung steil ab. Die Leute nannten das früher den Zehner Berg.
Keinen Namen, niemand. Hörspiel von Annette Kufner.
Im Sommer 1933 öffnet im Nordviertel ein Mann seine Tür. Er tritt aus dem Haus und sieht einen SA-Mann, der vor ihm auf der Straße steht. Der SA-Mann hebt das Gewehr und zielt auf den Bewohner. Er werde ihn erschießen, wenn er nicht sofort wieder in seine Wohnung verschwinde.
Wir nannten das später die Belagerung. Da haben sie uns gleich gekriegt. Das ganze Viertel. Da haben sie uns klein gemacht.
Theo war 18 Jahre alt, als die Gemeindeverwaltung mit den Schikanen begann. Die Geschichte erzählt er Anfang der 90er Jahre seiner Nichte Gerda.
Wie sah die denn konkret aus, die Belagerung?
Da hattest du abends keinen Ausgang mehr. Keiner durfte mehr auf die Straße. Mitten im Sommer, Fenster zu. Kein Fenster durfte auf sein. Und wenn dann morgens jemand früh zur Arbeit musste, brauchte er eine Extragenehmigung, dass er rauskam. Und dann liefen die SA und die schwarze SS, die gab's damals, nachts um den Berg herum.
Und wie lange dauerte das, was du als Belagerung bezeichnest?
Ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Aber das sind mindestens 2 Jahre gewesen. Und 1933, da haben sie die Leute von da oben geholt und haben sie blutig geschlagen.
Die Ederswalder hatten im Herbst 32 einen neuen Bürgermeister gewählt. Dr. Lüttke aus Thüringen, Diplom-Volkswirt, 29 Jahre alt, Mitglied der NSDAP seit 1923. Lüttke hatte sich aus der Ferne auf dem Posten beworben. Einen Tag nach der Machtübernahme, im Januar 33, trat er sein Amt an. Und schon im Sommer darauf veranlasste er das, was die Menschen im Nordviertel später die Belagerung nannten.
Zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ordne ich an, dass sämtliche Anlieger der oberen Straße von Nummer 7 ab und der unteren Straße von Nummer 5 ab, von abends 9 Uhr bis früh 4 Uhr ihre Wohnung nicht verlassen dürfen. Wer zur Sperrzeit auf öffentlichen Straßen oder Plätzen des Ortspolizeibezirks angetroffen wird, wird mit hohen Geld- und Freiheitsstrafen belegt. Er hat außerdem zu gewärtigen, dass ich Antrag auf Abtransport in ein Konzentrationslager stellen werde.
Die Bewohner des Nordviertels waren Sinti-Nachfahren und seit 200 Jahren hier ansässig. Sie waren Arbeiter und Bauern. Sie hatten Grundbesitz und eigene, wenn auch kleine Häuser. Von den Männern gingen viele zur Waldarbeit im Forstbetrieb des Schlosses. Die Kinder gingen zur Schule, die Frauen zur Arbeit in die Papierfabrik. Für die Leute im Ort blieben sie die Zimmermänner.
Ilse Andreas, Hausfrau, 68 Jahre alt, wohnhaft im Nordviertel. Mein Schwiegersohn ist damals nachts ins Amt geholt worden. Der Wachtmeister war dabei, als sie ihn holten. Am nächsten Tag war er wieder zurück. Er zeigte uns blaue Flecken an seinem Körper. Er erzählte uns, dass er in einer dunklen Stube mit Gummiknüppeln geschlagen worden wäre. Mein Schwiegersohn ist nicht vernommen worden. Er hat auch nicht erfahren, weshalb er die Schläge bekommen hat.
Alex Weinheim, Fuhrmann, 54 Jahre alt. Dann wurden noch drei Nachbarn zum Bürgermeisteramt geholt. Sie wurden durch den Polizeihauptwachtmeister, den Meister der Gendarmerie und den Oberwachtmeister stark geschlagen. Und sie mussten kommunistische Lieder singen. Die Prügel waren derart heftig, dass sie ihre Notdurft in die Hose machen mussten. Dann wurde einer von ihnen in das Amtsgericht eingeliefert und nochmal verprügelt. Hier musste er eine schriftliche Erklärung abgeben, dass er Ederswald verlassen wollte.
Unten im Ort ist das alte Landratsamt. Ein Gebäude aus dem späten 19. Jahrhundert. Oben unterm Dach sitzt heute das Stadtarchiv. In den Akten dort liegt ein Gruppenfoto, aufgenommen um 1934. 12 kleine Mädchen, 5 kleine Jungs vor einer Schieferwand. Vor der katholischen Schule wahrscheinlich. Die Mädchen haben knielange Kleidchen und weiße Schürzen an. Es könnten die Sonntagskleider sein. Die Haare sind glatt gekämmt und bei fast allen zum Bob geschnitten. Die Jungs tragen einfache Pullover und kurze Lederhosen. Artig stehen sie da und schauen in die Kamera. Zehner Mischlinge ersten Grades steht am unteren Bildrand. Erhalten ist auch ein dünner blauer Hefter. Generalakten der Stadt. Abteilung 21, Nummer 40. Darin verwahrt sind Briefwechsel zwischen Bürgermeister Lüttke, dem Kreisarzt und der Polizei. Und Anträge an das staatliche Gesundheitsamt.
Eine Umfrage bei den hiesigen Schulleitern hat ergeben, dass die katholischen Schulkinder zu 99% reif für die Sterilisierung sind. Die geistigen, charakterlichen und seelischen Rassebesonderheiten sind von den Schulleitern als geradezu vernichtend geschildert worden. Ich bitte und beantrage, eine amtliche Untersuchung einleiten zu wollen bei den untenstehenden Personen, die sämtlich das 10. Lebensjahr vollendet haben. Gezeichnet Dr. Lüttke, Bürgermeister.
Die katholischen Schulkinder, das sind die Kinder aus dem Nordviertel. Katholiken gab es im Ort damals nur wenige. Und diese wenigen wohnten fast alle im Nordviertel. Es folgt eine Liste mit 75 Namen. Und hinter jedem Namen steht die vermeintliche Diagnose. Kategorie 1. Angeborener Schwachsinn.
7. Oktober. Sitzung des Erbgesundheitsgerichts. Zugegen sind Amtsgerichtsdirektor Vollmer als Vorsitzender, Medizinalrat Dr. Schulz, praktischer Arzt Dr. Medweller als Erbgesundheitsrichter, Justizangestellter Frahm als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle. Es erschienen bei Aufruf Lina Wagner, 13 Jahre, und ihr Vater. An dem Kind wurde folgende Intelligenzprüfung vorgenommen. Wann sind Sie geboren? 5. Februar 1923. 4 mal 4? Versagt. 6 mal 7? Versagt. Wann beginnt der Herbst? Versagt. sagen sie das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht auf. Versagt. Der Vater als Zeuge gehört, erklärt: Das Kind ist im praktischen Leben recht brauchbar. Es führt alle Anweisungen, die wir ihm geben, vernunftgemäß und richtig aus. Es ist heute ein bisschen ängstlich. Deshalb hat es mehr versagt, als dies in ruhigen Augenblicken sonst der Fall wäre. Ich habe die Überzeugung, dass es von sich aus schon den Weg im Leben finden wird. Beschluss: Es wird die Unfruchtbarmachung der eingangs erwähnten angeordnet. Der Schwachsinn ist augenfällig. Er muss auch als angeboren gelten. Die Erwähnte leidet somit an einer Erbkrankheit im Sinne des Gesetzes.
Im Allgemeinen will ich dir mal was sagen. Die meisten, nicht alle, aber die meisten Leute im Nordviertel waren einfach arm. Die waren arm und auch dementsprechend gekleidet. Da war eine Familie, die hatte mit Straftaten zu tun. Geklaut und so. Aber das war nur eine einzige Familie. Die anderen haben sich nie was zu Schulden kommen lassen. Denen haben sie, das ist genau wie heute, wenn einer arbeitslos ist, dann kriegt er Arbeitslosenunterstützung. Und da waren auch Leute da oben. Es gab viele Ungelernte. Und wenn die Leute keine Arbeit hatten, dann kriegten die etwas Fürsorge. Die haben die denen glattweg abgestrichen.
Mit welcher Begründung?
Da haben die keine Begründung angegeben. Einfach abgestrichen. Die Leute mussten dann sehen, wie sie dann fertig wurden. Da sind welche gewesen, die sind betteln gegangen, haben Gelegenheitsarbeiten gemacht und alle diese Sachen.
Im Frühling 1937 tauchen in Ederswald zwei Fremde auf. Sie kommen von der Rassenhygienischen Forschungsstelle in Berlin. Die Behörde war gerade erst gegründet worden, im Sommer 36. Der Bürgermeister wird später bestreiten, je Kontakt zu der Behörde aufgenommen zu haben.
Da wurden die Leute vermessen. Wir mussten auf das Amt kommen, zum Bürgermeisteramt. Wir wurden bestellt.
Ja, und was haben die da vermessen?
Die Augen, den Kopf, die Nase. Zu mir sagte er, ja, normal, mit ihrer Rasse, da sind sie etwas groß. Normalerweise wären die kleiner. Also, so ein Firlefanz machten die da.
Auch die Angestellten des Rathauses erinnern sich später an die Besucher aus Berlin. An einen Mann, der weiße Lackschuhe trug, und seine Assistentin, Fräulein Eva, die ein Kraniometer dabei hatte zum Schädel vermessen und vorgedruckte Formulare zum Eintragen der Ergebnisse.
August Weller, Gemeindeverwaltung, 35 Jahre alt. Wir Angestellten des Amtes haben uns über den Zweck dieser Untersuchungen keine besonderen Gedanken gemacht. Soviel ich weiß, handelte es sich dabei um Feststellung von Rassemerkmalen. Ich glaube, dass sie zu statistischen Zwecken dienen sollten. An die verschiedenfarbigen Ausweise kann ich mich heute nicht erinnern, wohl aber an die Liste, auf der mit roter Tinte die Einstufung nach Z, ZM Plus und Minus vermerkt war.
Z für Zigeuner, ZM für Zigeuner-Mischling. Dazu Plus- und Minuszeichen für noch mehr Detail. Und eine Liste mit Namen, Geburtsdaten und den genauen Adressen. Die Liste, in der die Menschen damals erfasst wurden, gibt es noch heute, im Stadtarchiv, im alten Landratsamt. Verbrannt wurde später vieles in Ederswald, diese Akten nicht. Nicht weit vom früheren Landratsamt, vorbei am alten Bahnhofsgebäude, führt heute ein einziges gerades Gleis. Ein paar Meter noch, dann ist Endstation. Die Strecke endet im Gebüsch. Ein Trampelpfad führt hier entlang. Gleisteile liegen herum, unsauber gestapelt. Eine alte Weichenanlage, dahinter der McDonald's-Parkplatz. Der Zug kommt einmal die Stunde. Am Mittag bringt er die Schulkinder nach Hause. Das Gleis, das hier endet, führt durch die Dörfer, im Schritttempo und dann irgendwann in die nächstgrößere Stadt. Das Bahnhofsgebäude ist vor ein paar Jahren saniert worden. Ein Restaurant ist eingezogen. Es gibt Pizza. Und im Sommer kann man draußen sitzen. Dass an der Fassade mal ein Banner hing, auf dem stand, dass Juden hier nicht erwünscht sind, und dass ganz in der Nähe Menschen in Viehwaggons einsteigen mussten, die dann nie mehr nach Hause kamen. Daran erinnert hier nichts mehr. Am 9. November 1938, spät am Abend, wurde unten im Ort die Synagoge geplündert. Die Fenster wurden eingeschlagen. Möbel, Bücher und Gebetsgegenstände herausgetragen, zum Marktplatz, damals Horst-Wessel-Platz, gebracht, auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Die Beteiligten hatten sich in der Kneipe abgesprochen. Das Gebäude ließen sie stehen. Sie hatten Sorge, dass ein Feuer auf die benachbarte Scheune übergreifen könnte. Die meisten Jüdinnen und Juden, die damals noch in Ederswald waren, begannen nun, ihre Ausreise zu planen. Es gab hier keine Zukunft für sie. Das wussten sie. Und auch alle anderen wussten es. Einige Nachbarn hatten sehr genau beobachtet, was die Ausgegrenzten im Ort besaßen und was man sich jetzt, mit Hilfe der Behörden, vielleicht einfach nehmen könnte. 18. August 1939, Schreiben an den Regierungspräsidenten.
Antrag des Bauern Landau auf Zwangsentjudung des Anwesens der Jüdin Kessler. Die unverheiratete Jüdin Kessler besitzt in der Adolf-Hitler-Straße 15 ein Wohnhaus mit Wirtschaftsgebäude und Hofraum, das sich für den Betrieb einer Landwirtschaft vorzüglich eignet. Die Jüdin macht derzeit noch keine Anstalten, aus dem Reichsgebiet auszuwandern. Aber schon seit langer Zeit beabsichtige ich, das vorgenannte Anwesen käuflich zu erwerben. Meine Beweggründe sind folgende. Mein jetziges Anwesen besteht aus einem kleinen Häuschen mit ganz kleinem Kuhstall, ohne Hofraum und ohne Jauchegrube. Ich bin durch die Enge der räumlichen Verhältnisse täglich an der Ausübung meines bäuerlichen Berufes gehindert. Ich bitte höflichst, die Jüdin Kessler zwingen zu wollen, ihr Anwesen zu einem behördlich festgesetzten Preis an mich zu verkaufen, weil ein solcher Kauf freiwillig nicht zustande kommt. Heil Hitler.
Der Antrag des Bauern wurde vom Bürgermeister befürwortet, von höherer Stelle aber abgelehnt. 3 Jahre später ging das Anwesen dann doch in den Besitz des Bauern über. Die genauen Umstände sind nicht bekannt. Im Sommer 1942 hatte der Großteil der jüdischen Gemeinde Ederswald längst verlassen. Nur die Älteren und die Kranken waren noch da, zusammengepfercht in 2 Häusern. Niemand im Ort durfte mehr mit ihnen reden. Dann wurden sie geholt, abends, als es schon dunkel war. Das Landratsamt hatte ein Fahrzeug gechartert bei einem kleinen Busbetrieb im Nachbarort. Den Namen der Firma kennt dort heute noch jeder. Mit dem Bus wurden die Menschen nach Dortmund gebracht. Dort mussten sie ausharren. 3 Tage lang im Sammellager auf dem alten Viehmarktgelände. Dann ging es zu Fuß durch die Innenstadt, zusammen mit fast 1000 anderen. Auf den Gleisen am Südbahnhof wartete der Transport X1. Nur einer der Deportierten hat Ederswald je wiedergesehen. Die anderen verschwanden für immer. In Samoszcz und Theresienstadt, Auschwitz und Sobibor. Ihr Besitz wurde noch im selben Sommer in Ederswald versteigert. In der Lokalzeitung gab es eine Annonce. Im Hause Adolf-Hitler-Straße 15, dem enteigneten Haus der Jüdin Kessler, Verkauf stadteigener Haus- und Küchengeräte sowie verschiedener Wäschestücke. So verschwand die jüdische Gemeinde von Ederswald. Ihr Besitz blieb. Er fügte sich ein in andere Haushalte.
Theo, ihr hattet aber mitbekommen, dass die Juden wegkamen.
Ja, sicher. Die Möbel haben sie dann öffentlich versteigert, vom Amt aus.
Und die Städte haben sich die gekauft?
Ja, die haben die gekauft.
Seid ihr denn da nicht auf die Idee gekommen, dass das, was den Juden passiert, dass euch das auch passieren könnte?
Nein. Man hatte uns ja noch zum Militär geholt. Ich habe Arbeitsdienst gemacht, Militär und nachher gleich in den Krieg. In Frankreich bin ich erst gewesen, nachher in Russland, auch gleich am ersten Tag. Von Ederswald kam dann später der Bescheid, mich zu entlassen.
Der Druck auf das Nordviertel nahm weiter zu. Die Bewohner durften den Ort nur noch mit Sondergenehmigung verlassen, Geschäfte nur noch zu bestimmten eigenen Zeiten betreten. In den Gaststätten und im Kino waren sie nicht mehr erwünscht. Dann wurden die Kinder der Schule verwiesen. Im Ort machten jetzt Gerüchte die Runde.
Lieselotte Meyer, Hausfrau, 28 Jahre alt. Im Herbst 1942 war ich wegen meiner Ferntrauung beim Stadtinspektor, der damals das Standesamt hatte. Dabei hörte ich, wie er ein Ferngespräch führte, anscheinend mit einem Parteigenossen Krause. Er sagte dabei: Parteigenosse Krause, ich will damit nichts zu tun haben. Die Leute sind hier geboren und hier aufgewachsen. Das nehme ich nicht auf mich, sonst bin ich am Ende das schwarze Schaf. Ich nehme an, dass es sich bei dem Gespräch um Maßnahmen gegen die Zigeuner handelte, denn damals wurde schon davon gemunkelt, dass sie einmal fortgebracht werden sollten.
Was hier besprochen wurde und ob das Telefonat wirklich passiert ist, das lässt sich nicht mehr feststellen. Einen Parteigenossen Krause gab es in Ederswald. Er wurde nach dem Krieg zum Bürgermeister gewählt. Im Frühling 1943 bringt der Personenzug aus Dortmund einen Fremden in den Ort. Ein Kriminaler, Spezialsachbeamter. In seiner Aktentasche trägt er ein wichtiges Papier. Schnellbrief steht darauf, aus Berlin, Reichssicherheitshauptamt.
Auf Befehl des Reichsführers SS sind Zigeunermischlinge, Rom-Zigeuner und nicht deutschblütige Angehörige zigeunerischer Sippen nach bestimmten Richtlinien auszuwählen und in ein Konzentrationslager einzuweisen. Ausnahmen. Von der Einweisung bleiben ausgenommen zigeunerische Personen, die mit Deutschblütigen verheiratet sind, sozial angepasst lebende Personen, die vor der allgemeinen Zigeunererfassung in fester Arbeit standen und feste Wohnung hatten, Ehegatten und Kinder der genannten Personen. Die Entscheidung, ob eine zigeunerische Person sozial angepasst lebt, hat die zuständige Polizeileitstelle zu treffen.
Der Fremde gibt den Brief bei der Gemeindeverwaltung ab. Dann fährt er mit dem Auto weiter in den Nachbarort. Dort lebten Verwandte der Nordviertler. Auch sie waren als ZM markiert. Und auch sie waren Hauseigentümer, in festen Arbeitsverhältnissen, mit Kindern, die zur Schule gingen. Der dortige Bürgermeister winkt ab. In seinem Ort gäbe es niemanden, der für die Einweisung in Frage kommt. Der Spezialsachbeamte gibt sich damit zufrieden. Er packt das Papier wieder ein und fährt zurück nach Dortmund.
Wann hast du denn das erste Mal davon erfahren, dass gemunkelt wurde, es kommt jemand weg?
Das war kurz, bevor die Leute wegkamen. Das war im Frühjahr 43.
Anna war eines der Kinder im Nordviertel und damals 8 Jahre alt.
Also, das war 2 oder wie viele Wochen, dass unsere Oma vom Stadtinspektor kam. Und dass die uns dann gesagt hat, die haben irgendwas vor. Aber der hat ihr nur gesagt, Frau Herrmann, machen Sie sich keine Gedanken. Es ist was im Gange, aber Sie brauchen sich keine Gedanken zu machen.
Im ersten Stock des alten Landratsamts ist heute die Stadtbibliothek. Durch eine Glastür kommt man in den Empfangsraum und dann eine Treppe rauf in den Lesesaal. Über das Schicksal der Nordviertler erfährt man hier fast nichts. Die Dokumente bekommt nur, wer danach zu fragen weiß. In welchem Zimmer ist nicht bekannt, aber irgendwo in diesem Gebäude wurde am 8. März 1943 eine Sitzung abgehalten. Anwesend waren alle, die im Ort etwas zu sagen hatten. Der Schuldirektor, der Arzt, die Fürsorgerin vom Gesundheitsamt, der Glashändler aus der Schlossstraße, der seit Kriegsbeginn den Bürgermeister vertrat. Bürgermeister Lüttke war eingezogen worden. Er war noch jung, im wehrfähigen Alter. Der mächtigste Mann im Rathaus war jetzt der Stadtinspektor. Ein Mann Mitte 40, einer von hier. Er kannte die Leute aus dem Nordviertel und sie kannten ihn. Denn für vieles brauchten sie Genehmigungen. Wenn man zum Amt musste, dann musste man zu ihm. Am Ende des Konferenztischs soll der Landrat gesessen haben. Ein auffälliger Mann. Im Ersten Weltkrieg hatte er einen Arm verloren. Und auch im Reich war er kein Unbekannter. Zwischen den Kriegen hatte er in Berlin 29 Matrosen der Volksmarinedivision erschießen lassen. Der 30., der einzige Überlebende, brachte ihn später wegen Totschlags vor Gericht. Der Angeklagte wurde freigesprochen und kam als Landrat nach Ederswald. Im Besprechungsraum gingen die Anwesenden die Liste durch. Der Kriminaler aus Dortmund war auch wieder da, denn es gab Streit über die Bedeutung des Schnellbriefs. Wer damals was gesagt hat, lässt sich nicht belegen. Die Beteiligten werden sich nach dem Krieg ganz unterschiedlich an das Treffen erinnern.
Ich weiß noch, dass geklopft wurde. An der Haustür geklopft wurde. Nachts, morgens, um 3. Und dass unsere Oma aufgestanden ist und hat gesagt, mein Gott, jetzt kommen sie. Sie wusste sofort, was los war. Und dann hat sie aufgemacht und hat, ich weiß noch genau, dass sie gesagt hat, was wollt ihr denn bei mir? Ich dachte, wir gehören nicht dazu. Und in dem Moment kam einer die Treppe rauf. Wer das war, konnte ich ja nicht sehen. Ich war ja im Bett. Ich durfte nicht raus. Und dann klopfte es bei uns hinterm Haus. Das war die Frenzi. Die hatte im Januar was Kleines gekriegt und sie konnte nicht stillen. Und da wollte sie von uns Milch für unterwegs, für das Kind mitnehmen. Und da hat der Papa ihr auch ein Stück Schinken abgeschnitten, alles in einen Sack gesteckt und ist dann hinter dem Haus mit ihr nach Hause gegangen. Und der Mann von ihr, der hat auf einem Stuhl gesessen und geweint. Und da hätte der Papa gefragt, Frenzi, was haben sie euch denn gesagt? Anziehen, ihr kommt nach Polen. Nur das Nötigste mitnehmen.
An Weglaufen war jetzt nicht mehr zu denken. Das Viertel war umstellt. Von der SA, der Polizei und der Freiwilligen Feuerwehr. Überwacht wurde die Aktion von den Beamten der Gemeindeverwaltung. Sie hatten die Liste dabei. Jetzt ging es ans Sortieren. Du, mitkommen. Du, rein zurück ins Haus. 139 Personen standen auf der Liste. Unter ihnen fast 60 Kinder, eine schwangere Frau. Und ein Eisenhändler, der sich in Berlin über die Verwaltung beschwert hatte. Die Nachbarn werden nach dem Krieg vor Gericht über die Deportation aussagen.
Katharina Schauer, Hausfrau, 62 Jahre alt. Ich habe an dem Morgen noch mit dem Eisenhändler gesprochen. Er ist ja mehrfach in Berlin gewesen, um dort gegen die Verfolgung zu protestieren. Zu mir hatte er einmal gesagt, die Städter schreiben sich die Finger wund, um etwas gegen uns zu erreichen. An dem Morgen hat er gesagt, der Stadtinspektor sei in sein Haus gekommen. Er hätte einen Revolver in der Hand gehabt und gesagt, du verdammter Zigeuner, jetzt musst du verrecken. Alles, was du dir zusammengestohlen hast, nehmen wir dir ab und du wirst vernichtet.
Konrad Herrmann, Korbmacher, 70 Jahre alt. Auch mein Enkelsohn Paul, den wir selbst großgezogen hatten und der eigentlich unser Erbe werden sollte, wurde weggebracht. Als man ihn holte, bin ich zum Stadtinspektor gegangen und habe ihn gebeten, den Paul doch bei uns zu lassen. Da sagte er mir, der Paul trägt den Nachnamen Hermann und müsse mit seinen Eltern weg. Ich sollte nicht machen, dass erst Gewalt gebraucht werde, denn dadurch dauerte alles nur länger.
Wilhelm Hermann, Waldarbeiter, 70 Jahre alt. Ich bin dem Stadtinspektor dann nachgelaufen und habe ihn gebeten, uns Alte doch auch mitzunehmen. Er sagte, nein, das geht nicht, aber ihr kommt beim nächsten Transport mit. Von uns sind 13 Kinder und Enkelkinder fortgebracht worden. Wir haben ihnen Kleidung, Schuhe, Decken und so weiter mitgegeben. Als ich auch noch ein paar Schulranzen für die Enkelkinder brachte, sagte der Stadtinspektor dann zu mir, die nehmen Sie mal wieder mit nach Hause, die brauchen keine.
Unten im Ort, hinter dem alten Landratsamt, ist heute ein kleiner Park. Im Sommer werden hier Hochzeiten gefeiert. Nebenan, in einer alten Villa, ist das Standesamt. Früher stand hier ein Fabrikgebäude. Zu diesem Gebäude wurden die Menschen im März 1943 hingeführt. Der Inhaber hatte die Fabrikhalle als Sammelplatz zur Verfügung gestellt. Ein Freundschaftsdienst. In einem Aufenthaltsraum mussten die Familien ihre Wertsachen abgeben. Geld, Uhren, Ausweispapiere. Alles mussten sie abgeben. Die Tochter des Eisenhändlers hatte ihr zweijähriges Kind zu Hause gelassen. Sophiechen. Ihr wurde gesagt, sie werde erschossen, wenn sie nicht sofort ihr Kind holt. Sie tat, was man ihr sagte. 4 Wochen später war die Kleine tot. Bis zu den Gleisen sind es von hier nur ein paar Schritte. Am alten Landratsamt vorbei, über die Hauptstraße, damals Hermann-Göring-Straße, dann über die Ladestraße nach hinten, wo früher der Güterbahnhof war. Dort standen die Viehwaggons, angehängt an dem Personenzug nach Dortmund. Die Familien mussten einsteigen und dann warten, warten, bis in den späten Nachmittag. In Ederswald ist die Deportation ganz sicher von den Menschen bemerkt worden. Es war Dienstag und Schweinemarkt, die Leute waren draußen. Eine ganze Reihe von ihnen wird später berichten, dass sie die Familien aus dem Nordviertel an dem Tag noch gesehen haben. Unten bei der Fabrik und drüben bei den Gleisen. Dann irgendwann ging es los. Der Zug fuhr langsam aus dem Ort heraus. Aber schon im Nachbardorf kam er wieder zum Stehen. Gegenverkehr. Die Waggons wurden auf ein Nebengleis gezogen.
Abends um 6 kommen wir von der Arbeit. Und da stehen wir und warten auf den Zug nach Hause. Und da stand drüben auf der einen Seite, hören wir auf einmal, wie die rufen. Da haben die den ganzen Tag von Ederswald bis hierhin im Waggon gesessen.
Hattest du Gelegenheit, mit denen noch zu sprechen?
Ja, wir konnten. Da war so eine kleine Klappe und da waren sie alle an den Fenstern. Also das kann ich nie vergessen, da standen die ja und das ist mir so in Erinnerung geblieben.
Ich habe mit meinen beiden Brüdern noch mal gesprochen.
Und was haben die gesagt?
Ja, der eine gab mir noch den Schlüssel hinten vom Schuppen und sagte, guck auch mal nach unseren Sachen. Ich sagte, ich gucke schon. Ich pass schon auf. Denkt doch keiner an sowas. Das waren insgesamt 9 Personen. 5 Kinder. Der eine 2 und der andere 3.
Sie hatten, glaube ich, Durst. Und da war draußen am Bahnhof, weiß ich noch, ein Kran. Die waren ja wie Vieh da drin. Und ich weiß, dass welche ausgestiegen sind und mit denen auf Toilette gegangen sind. Mit schussbereitem Gewehr. Und weil die dann Durst hatten, da sind wir gelaufen. Wir hatten ja damals die Thermosflaschen und haben die da reingereicht durch das kleine Klapploch da oben und sind immer gelaufen. Und hier oben von der Familie, die hatten ein Mädchen, die hatte so dicke rote Zöpfe. Da sahst du nur die Augen und die roten Zöpfe, leichenblass. Und ihren Schulranzen hatte sie auf. Das Kind habe ich ewig vor Augen gesehen.
Das waren SA-Leute aus dem Ort, die die Leute damals bewacht haben. Habt ihr welche davon erkannt?
Ja, sicher. Gewiss habe ich die gekannt. Die waren von hier. Da war einer, der war sogar ein Arbeitskollege von mir. Und es war ein prima Kerl. Am Tag davor sind wir noch zusammen auf einer Schicht gewesen. Und zusammengegangen, weil wir denselben Weg zur Arbeit hatten. Und dann ist der nach Hause gegangen und ich auch. Und dann ist er bei der Umstellung dabei gewesen. Und an dem Tag, als die Leute weg waren, kam er. Komm. Nö, sagte ich. Wir können nicht mehr zusammen zur Arbeit laufen. Warum nicht? Habe ich dir was getan? Nö, sagte ich. Du hast mir nichts getan. Man hat meine 2 Brüder mit der Familie weggetan. Und du warst auch bei der Umstellung dabei. Ja, aber ich habe keinem was getan. Ja, sagte ich, aber wir können nichts mehr zusammen machen. Das habe ich dem gesagt und habe den nicht mehr angeguckt.
4 Tage später kamen die Familien aus dem Nordviertel in Auschwitz an. Am 13. März 1943. Die Dokumente zu diesen Transporten sind verschollen. Die grünen Personenkarten gibt es nicht mehr. Erinnerungen sind geblieben. Anna Schopper aus Dortmund war im selben Zug.
In Auschwitz angekommen, mussten wir die wenigen Sachen, die wir hatten mitnehmen dürfen, sofort abgeben. Auch Bekleidung und Schuhe hat man uns abgenommen. Wir wurden kahl geschoren und tätowiert. Ich erhielt meine Nummer. Mit einem Z davor.
An den Nummern lässt sich genau zurückverfolgen, wer wann an der Reihe war. Selbst die Kleinsten, selbst Babys, alle bekamen eine Nummer. Gemeinsam kamen die Menschen in den Lagerabschnitt B2E in Auschwitz-Birkenau. Das Zigeuner-Familienlager, wie die Nazis es nannten. 32 Baracken für 20.000 Menschen. Kein sauberes Wasser, keine Kanalisation. Die Familien aus dem Nordviertel kamen in den Block 27, am Südende des Lagerabschnitts. Kein befestigter Boden, nur Wasser und Matsch. 300 Meter weiter stand das Krematorium 2. An dem Tag, an dem die Menschen aus dem Nordviertel ins Lager kamen, wurden in den Öfen dort mehr als 2000 Menschen verbrannt. Was sie davon mitbekamen, das beschrieb später die inhaftierte Krankenschwester Danuta Szymanska, Arztschreiberin im Abschnitt B2E.
Alles in der ganzen Umgebung roch nach verbranntem Fleisch. Die Kleider, das Essen, sogar die Wände der Baracken. Die entsetzlichen Schreie im Krematorium, der Feuerschein der Öfen, von dem die ganze Umgebung beleuchtet wurde. All diese Dinge gehörten zu den Albträumen, an die man nicht glauben kann, wenn man es nicht selbst gesehen hat.
1,5 Jahre später, im Sommer 1944, wurde der Lagerabschnitt B2E in Auschwitz-Birkenau aufgelöst. In der Nacht vom 2. auf den 3. August. Die Baracken wurden abgeriegelt, die Überlebenden Block für Block in die Gaskammern getrieben. Monatelang hatten diese Menschen das Morden beobachtet. Jetzt waren sie an der Reihe. Sie wussten, was sie erwartet. Von den Familien aus dem Nordviertel haben nur wenige diese Nacht erlebt. Bis Winter 43 waren die meisten von ihnen schon tot. Im Frühling darauf waren die, die noch arbeitsfähig gewesen waren, in andere Lager gebracht worden. Buchenwald, Dachau, Flossenbürg, Bergen-Belsen. Nur 11 von ihnen kehrten später nach Ederswald zurück. Die anderen tauchten nie wieder auf. Am 26. April 1947 wurden sie vom Ederswalder Amtsgericht offiziell für tot erklärt. Die Angehörigen, die am 9. März 1943 nicht deportiert wurden, wussten nichts von dem Grauen, auf das ihre Lieben damals zufuhren. Wer an dem Tag nicht zur Arbeit musste, durfte bis zum Mittag nicht aus dem Haus. Die Aktion ging weiter. Nebenan wurden die Häuser geplündert.
Meine Mutter hat da gesessen und nur geheult, weil die Frenzi, es ging ihr nur um die.
Ihre Freundin?
Ihre Freundin. Und dass sie nun nicht mehr da war. Also, das weiß ich ganz genau, dass sie da unheimlich dran gehangen hat.
Aber am Morgen, also könnte ich mir vorstellen, wurde doch erst mal geguckt, wer ist noch da und wer ist weg?
Ich weiß gar nicht mehr, ob wir an diesem Morgen in die Schule mussten. Und dass wir dann gesehen haben, die sind da und die sind nicht da.
Wahrscheinlich zugemacht in der Erinnerung?
Ja. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr, ob ich da war. Später wurde herumgerätselt, warum wer und warum wer nicht weggekommen ist. Wie das möglich sein konnte. Da kommen 2 Schwestern und 2 Brüder fort, die Eltern sind noch da, was da eigentlich passiert ist. Und Haus für Haus, wo die Menschen rausgekommen waren, wurde alles in die Stadt geholt. Wäsche, Porzellan, Möbel und an die verteilt.
Die, das waren die Leute aus dem Ort. Den Besitz der Deportierten konnten sie jetzt billig kaufen. Eine Zeitungsannonce gab es diesmal nicht.
Ilse Andreas, Hausfrau, 68 Jahre alt. Zwei Tage später war in der Wohnung meines Sohnes schon alles ausgeräumt und der Stadtinspektor war in dem Haus. Auf meine Bitte hat er mir einen kleinen Ofen aus dem Haus meiner Kinder gelassen, den ich aber bezahlen musste.
Kurt Weinheim. Bei uns war der Stadtinspektor auch. Er redete mir zu, doch das benachbarte Grundstück zu kaufen. Als ich das nicht wollte, sagte er, ich sage euch, die kommen bestimmt nie wieder. Als wir dann bei meiner Frau vorbeikamen, die um den fortgebrachten Sohn und seine Familie noch weinte, sagte er zu ihr, sie brauchen um ihren Sohn nicht weinen, der kommt nie wieder. Ich kann bis heute nicht verstehen, wie ein Mensch anstelle eines Trostes eine solche Redensart machen kann.
Elise Meyer, Hausfrau, 73 Jahre alt. Als der Stadtinspektor bei mir ein Kind sah, fragte er, wem das gehört. Es war das Kind meines Sohnes, das ich zu mir genommen hatte, weil die Mutter gestorben war. Als ich meinen Sohn in der Nachbarstadt erwähnte, fragte der Stadtinspektor, ob der noch nicht fortgebracht wäre. Tatsächlich haben sich auch alle meine auswärts lebenden Kinder melden müssen. Sie sind aber alle an ihren Wohnorten verblieben.
Ich weiß nicht, wie die Gedanken waren. Man hat ja nie damit gerechnet, dass man die umbringt. Angst. Angst war überall. Du musstest ja damit rechnen, dass wieder welche kommen und den Rest abholen. Alle geknickt, ängstlich.
Theos Sohn Peter. Er war damals noch klein, gerade 6 Jahre alt.
Traurig hat es mich dann gemacht, dass die Geschwister von meinem Vater weg waren. Denn die hatten ja auch Jungs und die waren in meinem Alter, vielleicht 1, 2 Jahre älter als ich. Sonntags haben wir noch da oben vor der Tür gestanden und haben noch gespielt und Blödsinn gemacht. Der Älteste, der hatte sich schon einen Schlips angezogen, hatte sich schon schick gemacht und wir Kleineren haben ihn dann gehänselt. Und wenn du dann denkst, die könnten heute noch leben.
Die jüngere Tochter des Eisenhändlers war nicht deportiert worden. Ganz allein blieb sie damals im Elternhaus zurück. 2 Tage später suchte sie mit einer Freundin heimlich einen Bekannten auf. Abends, als es schon dunkel war. Der Bekannte war einer der Angestellten bei der Gemeindeverwaltung.
Erna Bauer, Hausfrau, 32 Jahre alt. Wir bekamen von ihm Wein und unter dem Siegel der Verschwiegenheit sagte er uns dem Sinne nach, der Stadtinspektor hat mir gesagt, die Fortgebrachten sind ins KZ Auschwitz gekommen. Deine Eltern werden im Leben nicht wiederkommen. Höchstens die Schwester, denn das wäre eine Arbeitskraft. Die würde vielleicht das Lager überstehen.
Am 3. April 1945 wurde Ederswald von den Alliierten besetzt. Befreit, heißt es in einem Buch über die Geschichte der Gemeinde. Eine Frau aus dem Ort erschoss in diesen Tagen ihre beiden Kinder und dann sich selbst. Andere improvisierten, schafften Zeugen herbei, ließen sich bescheinigen, dass sie immer dagegen gewesen wären. Dann ging es ans Aufräumen, den Wald und die Felder von Sprengkörpern befreien, zusammenhalten, eine neue Ordnung finden. Und dann tauchte einer der Deportierten wieder auf.
Daran erinnere ich mich auch noch, dass es ein großes Aufsehen gab, als der Alex zurückkam. Aber hat er dann eigentlich erzählt, was passiert ist?
Ja, das hat er erzählt. Und er hat das auch alles ausführlich erzählt. Nur haben sie ihm nicht alles geglaubt. Das war ja auch grauenvoll, was er erzählte. Das konnte man ja nicht glauben.
Man hat geglaubt, er lügt.
Der lügt. Oder erzählt Märchen. Oder er fantasiert. Bis dann die anderen kamen und die das bestätigten, was der gesagt hatte.
11 Überlebende kamen nach Ederswald zurück. 9 Männer, 2 Frauen. Sie waren jung. Der Jüngste gerade 17 Jahre alt. Von dem Leben, das sie früher gehabt hatten, war nichts mehr übrig. Ihre Liebsten waren tot. In ihren Häusern wohnten jetzt andere. Fürs Erste kamen sie bei Verwandten unter, bei denen, die nicht deportiert worden waren. Dann begann der Kampf. Um alles, was den Familien 1943 gestohlen worden war.
Die Ederswalder hatten sich unsere Sachen gekauft, unsere Möbel, von unseren Leuten, die weggekommen sind. Was anständige Sachen waren. Wie mein Bruder, der hatte lauter neue Sachen. Noch die Glanzschlafzimmer, die Schränke mit Glanz, alles neu gekauft. Und nach dem Krieg, meine Mutter und ich sind dann zum Amt gegangen und wir wussten, wo die Sachen waren. Und wir haben dann die Bestätigung gekriegt, dass wir sie wieder rausholen durften.
Zwei Stühle, wiedererkannt, im Zimmer 5 des Rathauses. Ein Bettgestell bei der Familie, die damals über dem Kino wohnte. Die verschollene Ziehharmonika des ermordeten Vaters. Nur selten ließ sich nachweisen, wem die Sachen eigentlich gehörten. Die Verkaufslisten hatte die Gemeindeverwaltung zu Kriegsende verbrannt. Und im Rathaus saß ein neuer Bürgermeister, der nur wenig Mitleid hatte mit denen, die nun zurückkamen.
20. Oktober 1945. Sehr geehrter Herr Landrat, die hiesige Zimmerkolonie zählte seinerzeit fast 300 Köpfe, von denen etwa die Hälfte von der Abschiebung betroffen worden sind. Der überwiegende Teil dieser Bewohner ist untereinander verwandt oder verschwägert und so ist es auch erklärlich, dass in fast sämtlichen Familien keine besonders günstigen Charaktereigenschaften auftreten. Mit Vorliebe belästigen sie die Behörden mit allen möglichen Kleinigkeiten, wobei sie es im Allgemeinen an Lügen, Verleumdungen, Beleidigungen, Gehässigkeiten und Denunzierungen nicht fehlen lassen. Sie beanspruchen die Herausgabe des Haus- und Grundbesitzes und Einrichtungsgegenstände aller Art. Diese Erbansprüche müssen meines Erachtens in jedem einzelnen Fall genau geprüft werden. Nachdem die ersten Häftlinge in ihre Häftlingsbekleidung eintrafen, wurde alles getan, was eben möglich war, damit sie der ersten Not enthoben waren. Zum Teil haben sie heute schon mehr, als sie vor ihrer Verschickung gehabt haben.
Unten im Ort, auf der Wiese hinter dem alten Landratsamt, steht heute ein großer dunkler Stein. Daran angebracht eine Plakette. Von dieser Stelle wurden am 9. März 1943 134 Ederswalder Bürgerinnen und Bürger, die Hälfte von ihnen Kinder, ins Konzentrationslager Auschwitz deportiert. Sonst nichts. Keine Namen. Kein Hinweis darauf, dass es um die Menschen aus dem Nordviertel geht. Die Zahl ist falsch. Mindestens 139 sind es gewesen. Die Aktenlage hat sich verändert. Die Plakette nicht. Seit 20 Jahren steht der Gedenkstein da. Aber im Ort kennt ihn fast niemand.
Du hast mir ja Bilder von deiner Mutter gezeigt, wie sie ein junges Mädchen oder eine junge Frau war. Wie war die denn, deine Mutter?
Die war wie ein Rechtsanwalt. Die sagten auch alle Rechtsanwalt zu ihr. Als meine Brüder wegkamen, hat sie zum Rasseamt nach Berlin-Dahlem geschrieben. Da war das Hauptrasseamt. Da hat sie hingeschrieben, als ob's mein Vater gewesen wäre, weil der arisch war. Wir haben dann rausgefunden, dass sie nach Polen ins Lager gekommen waren. Und da haben wir gefragt, ob wir Pakete schicken könnten mit Lebensmitteln. Da kriegten wir auf einmal Bescheid, dass die alle 9 verstorben wären. Und da war natürlich alles aufgebracht. Alle haben gesagt, wenn die alle tot sind, dann sind die anderen auch tot.
Es gibt Hinweise darauf, dass Theos Mutter Katharina schon kurz nach der Deportation einen Anwalt kontaktierte. Ein Aktenordner dazu hatte noch lange im Keller der Kanzlei gestanden, aber der Nachlass wurde vernichtet. Die, die seinen Inhalt kannten, sind schon lange tot. Belegt ist, was nach dem Krieg passierte. Katharina trug Akten zusammen. Sie sprach mit den Überlebenden. Und im Januar 1946 erstattete sie Anzeige gegen die Beamten der Gemeindeverwaltung.
An die Staatsanwaltschaft. Aufgrund des Gesetzes Nummer 10 des Alliierten Kontrollrats erstatte ich, die Unterzeichnende, Strafanzeige gegen die nachstehend aufgeführten Personen wegen des Verstoßes gegen Ziffer 3 des obigen Gesetzes Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Aktion gegen die sogenannten Zigeuner mag von Reichswegen befohlen worden sein. Ihren Ausgangspunkt hat die Angelegenheit aber zweifelsfrei bei den hiesigen Behörden gehabt. Schon bald nach der Machtübernahme haben die Behörden des Kreises in Wort und Schrift auf die Siedlung im hiesigen Bezirk hingewiesen und aus der Sache ein Problem gemacht, das es unter allen Umständen zu bereinigen gelte. Die folgenden Personen sind die Schuldigen an der Aktion, die am 9.3.1943 mit der Überweisung unserer Familien ins KZ ihren Höhepunkt erreichte.
Es folgt die Liste der Angezeigten. Unter ihnen der Bürgermeister und seine Beamten, der Kreisarzt und zwei Lehrer bis hin zur Fürsorgerin vom Gesundheitsamt. Zunächst passierte nichts. Um die Sache wurde es still. Dann, zwei Jahre später, nahm die Staatsanwaltschaft Ermittlungen auf. Gegen 28 Leute, die Entscheidungsträger von Ederswald. Die Ermittlungsakten liegen heute im Landesarchiv in Münster. 9 Ordner vergilbtes Papier. Strafsache gegen den Stadtinspektor und andere wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Im ersten Ordner liegen die Vernehmungsprotokolle. Die zentrale Frage: Warum abgewichen wurde von dem Befehl, sozial angepasste Personen nicht zu deportieren?
Als Kriminalinspektor war ich im Frühjahr 43 in Ederswald. Und ich kann mich noch entsinnen, dass der Landrat über den Befehl hinaus alle Zigeuner aus seinem Bezirk wegschaffen lassen wollte. Ich bin dann nochmal nach Ederswald geschickt worden, um ihn darauf hinzuweisen, dass er nicht über den Befehl hinaus handeln solle. Es hat dann auch noch eine Besprechung stattgefunden. Als ich bei dieser Gelegenheit dem Landrat widersprach, wurde er noch ausfallend gegen mich.
Als Landrat kann ich sagen, die Namen der Betroffenen waren von oben schon festgelegt. Ich habe mich nach dem Abtransport wiederholt bemüht, festzustellen, wohin man die Leute gebracht hat. Im Sommer 43 kam das Gerücht auf, dass der Transport nach Schlesien gegangen sein soll. Ich war an einer Klärung auch deshalb interessiert, weil die zurückgebliebenen Angehörigen mich immer wieder mit Fragen bestürmten. Ich habe mich dann auch für die Freilassung Einzelner eingesetzt. Meiner Ansicht nach haben die Zigeuner es meinem Widerspruch zu verdanken, dass nicht die gesamte Kolonie abtransportiert wurde.
Es hieß, dass die Betroffenen zunächst in ein Arbeitslager gebracht und dann später im Osten angesiedelt werden sollten. Das wurde während der Sitzung entweder durch den Landrat oder den Kriminaler aus Dortmund gesagt. Ich als Stadtinspektor habe die Ansicht vertreten, dass die Bestimmungen auf die Hiesigen gar nicht anwendbar seien, weil sie sesshaft waren, zum Teil Haus und Grundbesitz hatten und in erheblicher Zahl geordneter Arbeit nachgingen. Ich habe den Eindruck gehabt, dass der Kreisleiter damals darauf hinwirkte, dass möglichst viele nach dem Osten gebracht werden sollten.
Ich, der Kreisleiter, kann sagen, dass das nicht stimmt. Ich habe weder die Abschiebung der gefordert, noch gewusst, dass es sich um eine Abschiebung in ein KZ-Lager handelte. Ich habe den Eindruck, dass man mir die Aktion unterschieben möchte, und zwar aus der Tatsache heraus, dass ich bis zum Dezember 45 als gefallen erklärt war. Ich befand mich aber in Gefangenschaft und bin am 15. Juni 1947 aus dieser zurückgekehrt.
Hans Ebert, Invalide, 40 Jahre alt, wohnhaft im Nachbarort. Ich kann nur gegen den Stadtinspektor aussagen. Im März 43 wurden mein Vater und meine Geschwister mit den anderen weggebracht. Kurz darauf fuhr ich nach Ederswald. Ich ging zum Stadtinspektor, den ich in seinem Büro antraf. Ohne meinen Gruß zu erwidern, fragte er mich barsch, was ich wolle. Ich fragte ihn höflich nach dem Verbleib meiner Eltern, worauf er mich fragte, wo ich herkomme und wie es käme, dass ich nicht weggebracht wurde. Als ich erklärte, ich käme aus dem Nachbarort, sagte er mir, dass ich einen guten Herrgott dort hätte und machen solle, dass ich sofort aus Ederswald verschwinde. Wenn ich bis Mittag nicht weg wäre, würde er persönlich dafür sorgen, dass ich wie meine Angehörigen eingesperrt werde. Wenn der Stadtinspektor dazu heute behauptet, er kenne mich nicht, so stimmt das nicht. Ich hatte in Ederswald öfters Gelegenheit zu beobachten, dass er mir absichtlich aus dem Wege geht.
Zuständig für das Verfahren war der Richter am Landgericht in der nahegelegenen Kreisstadt. In den Akten ist seine Handschrift erhalten. Er hinterließ Notizen an den Rändern der Vernehmungsprotokolle. Sehr temperamentvoll, heißt es da, neben der Aussage von Katharina. Stark von Vorurteilen, vielleicht auch durch andere, beeinflusst. Verbittert, schrieb er zur Mutter der ermordeten Frenzi. Sehr lebhaft, nicht ohne Vorurteile, über die Tochter des ermordeten Eisenhändlers, die selbst in Auschwitz war. Bei dem Beschuldigten kam er zu anderen Schlüssen.
April 48. Bisheriges Ergebnis der Ermittlungen. Es erscheint möglich, dass im Zusammenhang mit der Durchführung der Aktion einige unbedachte Äußerungen gefallen sind, durch die sich die Zurückgebliebenen verletzt fühlen. Die Behauptung, dass der Stadtinspektor unbillig hart gewesen sei, dürfte aber Zweifeln begegnen, denn die Belastungszeugen sind entweder wegen allzu großer Fantasie unglaubhaft oder waren damals verständlicherweise zu erregt, um sachlich zu beobachten. Im Gegensatz zu einigen anderen Vernommenen hat der Stadtinspektor auch die für ihn ungünstigen Momente offen zugegeben. Zur Beurteilung seines Verhaltens kann daher wohl seine eingehende Aussage zugrunde gelegt werden.
In den Akten in Münster liegt ein Schreiben des ehemaligen Kreisarztes. Er war anwesend, als entschieden worden war, wer am 9. März 1943 aus Ederswald verschwinden sollte, und stand auf Katharinas Liste. 1948 setzte er eine Anzeige auf. Die Angezeigte war Katharina.
Hiermit lege ich schriftlich nieder, inwiefern ich heute Vormittag von der hiesigen Einwohnerin Katharina Schauer wiederholt angepöbelt und beleidigt wurde. Ich war mit meiner Frau kurz nach 11 Uhr in der Hauptstraße unterwegs. Auf dem Bürgersteig standen zwei Frauen. Als wir vorbeigingen, sagte die eine, so dass wir es hören sollten, der gehört auch zu denen, die demnächst in den Prozess kommen. Sie ging dann an uns vorbei, drehte sich nach uns um und drohte unter schimpfenden Redewendungen, in dem Sinne, es wäre an der Zeit, dass ich in den Prozess käme, denn ich hätte ihre Kinder auf dem Gewissen. Ich muss den Bürgermeister bitten, dahin zu wirken, dass mir in Zukunft derartige Szenen von der Frau Katharina Schauer nicht wiederholt werden, und bitten, sie wegen ihres ungehörigen Benehmens zurechtzuweisen.
Im Frühling 1949 verfassten die Anwälte der Opfer einen Brief an das Landgericht. Sie waren auf ein Beweismittel aufmerksam geworden. Ein Dokument, das, so hörte man, dem Internationalen Gerichtshof in Nürnberg vorlag. Es war der Schnellbrief, den der Kriminaler aus Dortmund im Frühling 1943 nach Ederswald gebracht hatte. Das Landgericht hatte inzwischen Anklage erhoben und alle Angeklagten hatten zugegeben, den Brief damals gelesen zu haben. Sie gingen wohl nicht davon aus, dass das Dokument noch irgendwo existierte. Denn in dem Schnellbrief stand geschrieben, wohin die Reise der Verschleppten gehen sollte. Konzentrationslager Auschwitz, in Klammern Zigeunerlager. Keiner der Angeklagten konnte jetzt noch behaupten, an eine friedliche Umsiedlung geglaubt zu haben. Aus einem Schreiben des Richters, 11. Mai 1949.
Kennzeichnend für die ganze Verhandlung war die Verlogenheit der Angeklagten. Immer wieder haben sie vorgetragen, dass sie von der Verbringung der Menschen in ein Konzentrationslager nichts gewusst haben. Nachdem der endlich herbeigeschaffte Erlass vorgelesen war, dessen Kenntnis kein Angeklagter bestritt, stellte jeder der Angeklagten seine Verteidigung um 180 Grad um und stellte Beweisanträge, wie erschüttert er von der Einlieferung der Opfer in ein KZ-Lager gewesen sei. Ein Abtransport der Menschen ohne Geld und ohne alle Habe zur Siedlung in Ungarn wurde schon von vielen einfachen Volksgenossen als ein Märchen angesehen und konnte erst recht nicht von den Angeklagten als wahr angesehen werden. Die Angeklagten können auch nicht behaupten, sie hätten nur Befehle befolgt, denn sie haben sie ja gar nicht befolgt. Sie handelten in der Vorstellung, die ihnen vom Reichssicherheitshauptamt zugegangenen Vorschriften zu überschreiten.
Der hinterste Ordner in den Gerichtsakten trägt die Nummer 39. Gnadenheft steht auf dem Deckblatt. Es folgt ein Bericht, ein paar handschriftliche Notizen und dann die Gnadengesuche, die damals beim Landgericht eingingen.
An den Vorsitzenden des Gerichts. Der Unterzeichnende gestattet sich, zum Prozess folgende Angaben zu machen. Die Ederswalder Bürger sagen zurzeit aus naheliegenden Gründen hierzu nichts. Ich möchte aber bemerken, dass während der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen die Zigeuner den Haushaltsplan des Ortes stark belastet haben. Auch haben sie von den Wohlfahrtseinrichtungen vermöge ihrer oft unverschämten Dreistigkeit ihr gerütteltes Maß mitbekommen. Man kann deshalb wohl begreifen, und es ist deshalb verzeihlich, dass die Behörden im Ort die Zigeuner lieber an ein anderes Ende der Welt wünschten und noch jetzt wünschen. An dem Tage des Abtransportes der Zigeuner war ich zufällig in Ederswald. Als ich mein Bedauern darüber aussprach, erhielt ich von allen Einwohnern die kurze Antwort: Es ist gut, dass sie fort sind. Als der Rest der Zigeuner wieder zurückkam, erhielt man die kurze Antwort: Schade, dass sie wieder da sind.
Der Vorstand des Männergesangvereins bittet im Namen von 95 Sängern, die Strafgefangenen zu begnadigen und ihnen die Strafe zu erlassen. Dass sie damals in die Zigeuner-Affäre hineingezogen wurden und in Unkenntnis der ganzen Sache Unterschriften geleistet haben, haben sie bitter bereut. Sie haben bestimmt nicht gewusst, was mit dem Abtransport der Zigeuner bezweckt werden sollte.
Seit 1948 bin ich Landrat des Kreises. Den ehemaligen Landrat kenne ich seinem Ruf nach schon seit meiner Rückkehr aus dem Kriege. Es ist ein erstaunliches Zeichen der Sympathie, dass 357 Einwohner der kleinen Gemeinde sich spontan für ihn in Listen eintrugen. Der Kreis versteht überwiegend seine Verurteilung nicht und sieht in ihm einen Märtyrer, der schon ca. 50.000 D-Mark Schaden durch die Besatzungsmacht gehabt hat.
Auch von Seiten der evangelischen Kirchengemeinde würde es sehr begrüßt werden, wenn den Herren für den Strafrest Bewährungsfrist bewilligt werden könnte. Es wäre auch im Interesse der Befriedung unserer Gemeinde erwünscht, wenn ein Schlussstrich unter die Vergangenheit gemacht würde.
Ich habe eine Aussprache mit Vertretern der Zigeunerkolonie herbeigeführt, mit dem Ziele der Einstellung des Verfahrens im Interesse der ganzen Kolonie. Inzwischen haben auch die Vertreter der Kolonie und die Anzeigende, Frau Katharina Schauer, eingesehen, dass ihre Anzeige überspitzt war. Mit freundlichen Grüßen, der Oberstaatsanwalt am Landgericht.
Im Frühling 1950 wurden 4 Ederswalder Beamte der Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gesprochen. Der Stadtinspektor bekam Haftaufschub. Noch ein ganzes Jahr lief er frei in Ederswald herum. Dann ging er ins Gefängnis. 10 Monate später wurde er begnadigt. Der Kreisleiter und der Glashändler, der den Bürgermeister vertreten hatte, saßen weniger als ein halbes Jahr. Der Bürgermeister selbst war gar nicht vor Gericht gekommen. Zur Zeit der Deportation war er an der Front und die Verbrechen der 1930er waren nicht Gegenstand der Anklage. Der Landrat bekam die härteste Strafe, 6 Jahre. Aber er war als einziger in Untersuchungshaft gewesen und sie wurde ihm angerechnet. Von der eigentlichen Strafe verbüßte er keinen einzigen Tag. Er legte Atteste über seine Verletzungen aus dem Ersten Weltkrieg vor. Dann wurde auch er auf dem Gnadenweg entlassen.
Diese Angeklagten gehören mit Hund und Familie in ein KZ-Lager. Damit sie am eigenen Leibe erfahren, was sie den armen Menschen angetan haben, bis zum kleinsten Kind von einem Vierteljahr. Mein Gott, man soll es nicht für möglich halten, dass solche Scheusale noch Berufung eingelegt haben für eine Strafe von 1 bis 1,5 Jahren Gefängnis. Meine 14 Kinder mussten sterben auf Veranlassung des Stadtinspektors. Das ist das Urteil und der Fluch einer betrübten Mutter. Erlasse auf diesen Angeklagten, bis ihn am jüngsten Tag unser Herrgott von ihnen nimmt. Bitte herzlich vorlegen den Angeklagten.
In den 60er Jahren starb Katharina. Um das Nordviertel wurde es still. Die Betroffenen zogen sich zurück. Von manchen weiß man, dass sie nur noch selten runter in den Ort gingen. Die Täter waren respektierte Bürger geblieben. Sie bestimmten das Gemeindeleben als Schützenkönige, Ehrenvereinsmitglieder, Bürgermeister. Die, die zurückgekommen waren, bekamen 150 Mark für jeden Monat, den sie im KZ überlebt hatten. Um weitere Hilfe mussten sie jahrzehntelang kämpfen.
Festschrift zum Jubiläum von Ederswald, 1958. Das politische Lied ist ein garstiges Lied und ich möchte die Chronik meiner Stadt nicht damit zur 700-Jahr-Feier belasten. Noch zu nahe liegen alle diese Ereignisse, um gerecht bleiben zu können. Lassen Sie mich hier nur sagen, wie furchtbar der Zweite Weltkrieg auch für Ederswald zu Ende ging. Not und Sorge waren über Jahre wieder zu Gast. Aber wie unsere Bundesrepublik nach 1948 einen ungeheuren Aufschwung nahm, so hatte auch unser Ederswald an diesem Wirtschaftswunder teil. Unser Städtchen, das durch die Aufnahme von Ostvertriebenen auf über 6000 Seelen anwuchs, wurde eine schmucke Stadt. Heute, nach so wenigen Jahren, ist an schönen Tagen nicht eine der weißen Bänke mit der Aufschrift Kurverwaltung frei. Zimmer sind inzwischen so gefragt, dass man sich schon rechtzeitig bemühen muss, wenn man in Ederswald Ferien oder Kur machen will. Die Festepisödchen der 700-Jahr-Feier werden andere Farben haben als die Hofbälle zu Fürstin Adeles Zeiten. Aber wenn sie ebenso amüsant sind, dann ist der köstliche Gehalt Ederswalder Anekdoten aus 7 Jahrhunderten wie eine Brücke, unter der die Jahre friedlich dahinfließen, wie ein munteres Wasser, das kein Alter zu kennen scheint, keine Vergangenheit und keine Zukunft, sondern nur die schöne Gegenwart.
Ederswald, 28. Juli 1980. An den Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen. Sehr geehrter Herr Minister, hiermit beantrage ich die Anerkennung meiner schweren gesundheitlichen Schäden als Folgeschäden durch eigene KZ-Haft und Ermordung meiner sämtlichen Angehörigen und engeren Verwandten in der KZ-Hölle von Auschwitz. Begründung: Ich bin am 5.12.1927 geboren. Zum Zeitpunkt der Verschleppung war ich 15 Jahre alt. Noch heute leide ich unter den erschütterndsten Erlebnissen von grausamen Misshandlungen, Massenmorden und des Verhungerns. Ich schäme mich nicht einzugestehen, dass ich mit den psychischen Belastungen der KZ-Zeit nicht fertig geworden bin. Bereits Mitte der 50er Jahre litt ich unter Schlafstörungen und fast unerträglichen Rückenschmerzen. Wegen totaler Erschöpfung bin ich oft nicht in der Lage, meinen beruflichen Verpflichtungen nachzukommen. Meine Krankheit bitte ich als Folgeschaden der KZ-Haft und der wahnsinnigen Ermordung meiner Familie anzuerkennen. Hochachtungsvoll, Walter Braun.
Sehr geehrter Herr Braun, derartige Anträge waren bis zum 1.4.1958, spätestens aber bis zum 21.12.1969 zu stellen. Ihr jetziger Antrag ist also aussichtslos. Mit freundlichen Grüßen im Auftrag des Innenministers von Nordrhein-Westfalen.
Sehr geehrter Herr Minister, diese Antwort lässt, und ich hoffe, Sie sind darüber nicht beleidigt, die Frage zu, ob mein Anliegen überhaupt verstanden worden ist. Ich selbst wurde mit 15 nach Auschwitz verschleppt und 12 Personen aus meiner Familie wurden dort ermordet. Mit 18 wurde ich aus der KZ-Hölle befreit, kam nach Hause und erhielt die übliche Haftentschädigung. Für Schaden an Körper und Gesundheit schien ich den damals zuständigen Herren einfach zu jung. Das Unglück hat bei Menschen mit gesundem Empfinden aber seine Wirkung. Wer das nicht begreift, scheint die gesamte Verfolgung durch den Narzissmus nicht zu verstehen. Mir sind die Antragsfristen bekannt. Die Nazis haben nicht danach gefragt, wann die Misshandlungen wirksam und sichtbar würden. Dass der Gesetzgeber danach fragt, ist nur zu befremdlich.
Sehr geehrter Herr Braun, meine Nachforschungen haben bestätigt, dass Sie bisher keinen Entschädigungsantrag für Gesundheitsschaden nach dem BEG gestellt haben. Ihr Antrag nach dem Landesrecht wurde schon 1950 abgewiesen. Wie Ihnen am 11.08.1980 zutreffend mitgeteilt wurde, ist ein Antrag jetzt nicht mehr zulässig. Die gesetzlichen Fristen, auch wenn sie Ihnen befremdlich erscheinen, sind für mich und alle anderen Stellen verbindlich. Mit freundlichen Grüßen, der Innenminister.
Der alte Teil von Ederswald ist heute ein unscheinbarer Ort. An der Ecke zur Schlossstraße, da wo früher das Glaswarengeschäft war, sind heute nur noch ein paar leere Schaufenster. Der alte Schriftzug ist noch da. H.W. Schreiber. der Glashändler, der zur Zeit der Deportation stellvertretender Bürgermeister war und der verurteilt worden war, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Ederswalder wissen nichts von seiner Vergangenheit, auch wenn noch heute jeder seinen Namen kennt. Ein paar Häuser weiter ist eine Metallplakette in den Boden eingelassen. Ein Stolperstein. Hier wohnte Auguste Kessler. Jahrgang 1880, deportiert 1942, Samoszcz ermordet. Für die Deportierten aus dem Nordviertel gibt es keine Stolpersteine. Da ist der Gedenkstein hinter dem alten Landratsamt. Ihre Namen nennt er nicht. Die Opfer haben ein Recht auf Erinnerung, so wird es immer wieder postuliert. Aber so einfach ist es nicht in Ederswald. Die betroffenen Familien sind auch heute noch hier. Und nicht alle wollen, dass man an ihr Schicksal erinnert. Im Sommer 83 feierte der Ort wieder ein rundes Jubiläum. Es gab Theater- und Filmaufführungen. Auf dem Marktplatz spielte das Dortmunder Polizeiorchester. Drinnen im Festzelt gab es feierliche Grußworte. Da war der Tisch der Ehrengäste. Vom Bauern bis zum Politiker waren alle da. Ein Jahr später brachte die Lokalzeitung einen Artikel heraus.
Kaum jemand kannte den weißhaarigen 80-Jährigen am Tisch der Ehrengäste. Stadtdirektor A.D. Lüttke stand auf der Tischkarte. Alle noch lebenden früheren Bürgermeister und Wahlbeamten waren eingeladen worden. Und da die Gemeinde auch für Dr. Lüttke noch Beiträge an die Beamtenpensionskasse zu zahlen hat, war auch der Bürgermeister der Jahre 32 bis 39 unter den geladenen Gästen.
Dr. Lüttke, Bürgermeister A.D., Doktor der Staatswissenschaften. Der Mann, der die Menschen 1933 in ihren Häusern eingesperrt, der 10-jährige Kinder für die Sterilisierung empfohlen hatte. Nach dem Krieg war er entnazifiziert worden. Ab 1949 galt er als Mitläufer. Ein Lehrer aus dem Ort hatte auf seine Vergangenheit aufmerksam gemacht. Er war im Staatsarchiv auf einen Text von Lüttke gestoßen. Eine Schmähschrift über das Nordviertel, die es in den 30ern bis ins Reichsverwaltungsblatt geschafft hatte. Es folgte ein Aufschrei. Abscheu über die Einladung, titelte die Zeitung. Und zum ersten Mal begann in Ederswald eine öffentliche Diskussion über die Rolle der Gemeindeverwaltung in der Nazizeit. Kreisrundschau, 12. Juli 84.
Das Nordviertel, noch heute hinter vorgehaltener Hand als Zigeunerberg bezeichnet, war nach Lüttkes Darstellung bewohnt von Menschen, die fast restlos untereinander kreuz und quer verwandt und verschwägert gewesen seien. Die vier Ursippen des Ortes stufte er als Vollblutzigeuner ein. Weiter gab es noch den Zigeunermischling ersten und zweiten Grades. »Ich wusste nichts von Lüttke und kenne ihn nicht«, äußert sich Bürgermeister Schneider heute. Nach dem, was über ihn bekannt geworden ist, kann ich nur sagen, ich schäme mich persönlich dafür. Mein Ehrengast war er nicht.
Dann ein weiterer Artikel, 14. Juli 84.
Warum schreiben Sie darüber noch? Mein Mann war im KZ, er hat geweint. So reagierten Betroffene, nachdem unsere Zeitung berichtet hatte. Kommt das jetzt alles wieder hoch? Ist die Sorge einiger Betroffener, die NS-Gräuel am eigenen Leib erlebten. Das Erschrecken über den Artikel zur Situation im Dritten Reich lässt erkennen, wie stark noch die Erinnerung der unmittelbar Betroffenen wach ist.
Die Hinterbliebenen wollten nicht Stadtgespräch sein, nicht erneut in die Schusslinie geraten. Und wer sollte ihnen auch glaubhaft Schutz versprechen? In einer Gemeinde, in der es keine Reue gegeben hatte, keine Entschädigung und kein Nie wieder. Dazu das Wort Zigeuner, immer und immer wieder.
26. Juli. An die Redaktion. Ohne besondere Mühe hätten Sie feststellen können, dass der Ausdruck Zigeuner auch heute noch ein Schimpfwort ist. Durch Artikel der hier von mir und anderen gerügten Art schaffen Sie es, die Abwertung des Menschen, der als Zigeuner eingestuft wird, zu aktualisieren. Sie tragen dazu bei, dass es weiterhin Menschen gibt, die das von Ihnen mit Kolonie bezeichnete Gebiet der Stadt hinter vorgehaltener Hand auch heute noch als Zigeunerberg abwerten. In unserem eigenen Interesse und im Interesse unserer Kinder müssen wir uns wehren gegen das, was Sie durch die Art und Weise Ihrer Berichterstattung anrichten.
Der Geschichtslehrer gab später eine Stellungnahme heraus. Warum in alten Wunden rühren, warum eigentlich Geschichte? Es sei ihm weder darum gegangen, einen ehemaligen Bürgermeister zu denunzieren, noch Vorurteile gegen die Menschen im Nordviertel aufzuwärmen. Aus vergangenem Lernen, Nur das könne der Sinn der Beschäftigung mit Geschichte sein, selbst wenn dieses Lernen betrifft, schmerzt und beschwert.
10. August 1985. An die Redaktion. Aus der Vergangenheit zu lernen ist gut. Wenn man aber heute schon wieder unsere Straße mit Farbe beschmiert, wie zum Beispiel Hundezinnerberg, oder unsere Kinder und Enkel von Schulkameraden gefragt werden, kommst du vom Zinnerberg? Darüber schreibt keiner. Das will auch keiner wissen. Der Geschichtslehrer Riedel hätte sich viel Zeit sparen können, um die Dokumente zu Dr. Lüttke im Staatsarchiv zu suchen. Er brauchte nur die noch heute lebenden früheren Nazis zu fragen. Es gibt kein 1933 bis 45 wieder. Das haben wir unseren ermordeten Angehörigen versprochen. Lasst unsere Toten, unsere Kinder und uns in Ruhe.
Im Nordviertel gab es schwere Krankheiten, es gab Suizide, es gab psychische Verletzungen, die ein Leben lang blieben. Eine Frau aus dem Nordviertel schrieb darüber, im Jahr 1992. Ihr Name war Gerda und sie hatte Kontakt zu Verwandten aufgenommen. Ihre Worte sind in diesem Hörspiel zu hören. Gerda hatte damals ein Studium der Soziologie aufgenommen. Im Alter von 50 Jahren schrieb sie eine Diplomarbeit darüber, wie sich die Verfolgung auf die Menschen im Nordviertel ausgewirkt hatte. Gerda selbst war 13 Tage nach der Deportation dort geboren worden. Ihre Mutter hatte damals in Angst gelebt. Auf ihrer Meldekarte stand ZM. Warum sie verschont wurde, ist ein Rätsel. Nach dem Krieg zog die Mutter mit Gerda in eine andere Stadt. Das Trauma blieb. Was passiert, wenn man darüber spricht, konnte Gerda 1992 an Theo beobachten.
Obwohl er bereitwillig, offen und scheinbar gefasst auf die gestellten Fragen reagierte, war eine sehr hohe emotionale Spannung nicht zu übersehen. So war er während des gesamten Gesprächs nicht eine Minute lang in der Lage, seine Finger stillzuhalten. Der Atem war oft schwer und die Sprache von nur mühsam zurückgehaltenen Tränen begleitet. Eine weitere Befragung war vorgesehen und wurde von ihm zugesagt. Bei der Terminabsprache mit seinem Sohn erfuhr ich aber, dass er zu keinem weiteren Gespräch bereit war. Er sei fast wild geworden, als er nur meinen Namen gehört hätte. Der Nachmittag mit uns sei ihm doch sehr nahe gegangen. Er wolle von all dem nichts mehr hören und sehen.
Gerda schrieb ihre Diplomarbeit mit dem Material, das sie hatte. An der Universität ließ sie die Untersuchung für Außenstehende sperren. Ein paar Jahre später starb sie. Nach Ablauf einer Frist wurde der Text von der Uni vernichtet. Eine Kopie blieb erhalten, in Privatbesitz. Zwei Buchbände, die das Schweigen für einen Moment durchbrachen. Im Jahr 2002 wurde auf der Wiese hinter dem alten Landratsamt der Gedenkstein eingeweiht. Eine Initiative aus dem Ort hatte den Anstoß gegeben. Es gab eine kleine Zeremonie und ein Redner vom Verband der Sinti und Roma sprach. Die Verwaltung hatte ihn gebeten, ein paar Worte zu sagen, die Betroffenen aber nicht als Sinti oder Roma zu bezeichnen. Sie sähen sich nicht als solche, sondern einfach als Bürger von Ederswald. Überrascht willigte er ein. Als die Verwaltung den Gedenkstein plante, war sie an zwei Betroffene im Nordviertel herangetreten. An die Tochter des ermordeten Eisenhändlers und ihren Mann. Sie hatten erst zögerlich reagiert, dann aber zugestimmt. Ein Gedenkstein sei in Ordnung. Eines, sagten sie, müsse aber klar sein.
Auf die Frage, ob sie sich auch eine namentliche Nennung der Opfer vorstellen könnten, wurde dies entschieden verneint. Herr Bauer äußerte starke Bedenken, dass das zu neuen Repressalien gegen die Menschen mit den erwähnten Familiennamen führen könnte. Rechtsextremen Vandalismus sah er als Bedrohung an. Zwar solle man der Opfer gedenken, doch eine erneute Ausgrenzung durch Namensnennung vermeiden. Herr Bauer wies außerdem darauf hin, dass viele Kinder der zweiten und dritten Generation von den Geschehnissen nichts mehr wüssten.
Onkel Theo, hast du denn jemals hier so weit weg von Ederswald das mal Arbeitskollegen oder irgendwelchen Menschen erzählt?
Nein. Hier trete ich sowas nicht breit. Ich meine, wir hatten nichts verbrochen, aber daraus können auch falsche Schlüsse gezogen werden. Wir sind hier angesehen, sehr gut angesehen.
Also, hast du auch ein bisschen Angst, dass trotzdem heutzutage noch Leute hintenrum sagen könnten, ach, der Zähler oder so?
Ja, so ungefähr.
Manche spinnen ja heute noch rum, da im Nordviertel, die Zähler.
Wird auch bleiben, in ein paar hundert Jahren noch. Da könnten lauter Fremde hinziehen, das bleibt der Zigeunerberg.
Fragt man Jugendliche in Ederswald, was der Zigeunerberg ist, dann kennen sie das Wort. Alle kennen das Wort. Was dort passiert ist, wissen sie nicht. Und die meisten Erwachsenen wissen es auch nicht. Die Geschichte liegt versteckt in alten Akten und privaten Erinnerungen. In Auschwitz kennt man die Namen der Ermordeten. Aus den Hauptbüchern des Abschnitts B2E in Birkenau. Ein Häftlingsschreiber hat die Listen damals im Boden vergraben. Nach dem Krieg wurden sie geborgen. Das Papier hat überlebt.
Keine Namen, niemand. Hörspiel von Annette Kufner. Mit Tilman Strauß, Inga Busch, Ulrich Nöten, Sabine Falkenberg, Jasmin Borinski, Birte Schnöing, Reiko Geit, Marc Benjamin Puch, Konstanze Becker, Holger Bülow und Veronika Bachfischer. Besetzung: Kathi Bonjour. Regieassistenz: Delia Lang. Ton und Technik: Alexander Brennecke und Gunda Herke. Komposition: Ben Rössler. Regie: Franziska Stur. Dramaturgie: Text: Benedikt Reinhold. Dramaturgie: Hörspiel: Barbara Gerland. Quellen: Stadtarchiv der besagten Kommune, Landesarchiv NRW, Arolsen Archives, Privatsammlung: Ulrich O. Dieses Projekt wurde gefördert durch die Film- und Medienstiftung NRW und die Akademie der Künste aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen des Programms Neustart Kultur. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.